Hallo und herzlich willkommen bei Leo, deinem Podcast für die Technologie- und Startup-Welt in Oberösterreich. Ich bin Andreas Lovritsch, verantwortlich für den Innovationsbereich NextLab bei Livest und nehme dich gemeinsam mit meinem Kollegen und Gaming-Experten Michael Selenka mit auf eine spannende Reise durch die digitalen Welten. Wir sind quasi in dieser Folge deine Reisebegleiter. Mit Folge 10 haben wir ja unsere erste Leo-Staffel abgeschlossen. Folge 11 ist eine Spezialfolge, also quasi das Sahnehäubchen oder die Cherry on Top während der Sommerpause. Heute dreht sich alles rund ums Thema Gaming. Dazu begrüßen wir bei uns vor dem Podcast-Mikrofon einen richtigen Gaming-Pro. Johannes Lugstein hat an der FH Oberösterreich Campus Hagenberg Mobile Computing studiert und unterrichtet dort aktuell im Bereich Game Development. Außerdem hat er sein eigenes Computerspiel namens Slope Crashers entwickelt bzw. ist auf dem besten Weg, dies abzuschließen. Alles sehr spannende Themen, über die wir heute sprechen wollen. Lieber Johannes, schön, dass du Zeit hast.
Ja, freut mich, hier sein zu dürfen.
Und lieber Michael, auch schön, dass du hier bist bei dieser Folge und mich hier und die Zuhörerinnen begleitest.
Hallo an alle, es freut auch mich, hier zu sein.
Lieber Johannes, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du warst immer schon ein, ich würde nicht sagen Computer-Nerd, sondern eher ein begeistert von Computern und auch von Gaming. Wann und wie persönlich bist du eigentlich in diese Gaming-Welt eingestiegen?
Ja, das hat eigentlich relativ bald angefangen. Also es gibt so Fotos von mir wirklich so als, ich weiß nicht, so als Fünfjähriger, Sechsjähriger, wo ich mit so einem Gameboy herumsitze. Also es hat schon recht bald angefangen. War aber als Kind immer sehr limitiert, wie viel wir spielen durften. Aber das habe ich immer voll ausgekostet, die ganze Zeit, die verfügbar war.
Ja, Gameboy Ära, da kann ich mich auch noch erinnern. Was waren so die ersten Spiele, die du zu Beginn gespielt hast? Wie lange hast du üben müssen, bis du eigentlich so richtig gut geworden bist?
Boah, ja, das war die ersten Spiele waren, also am Gameboy waren Donkey Kong und Super Mario Brothers. Und
großartig. Ja. Kindheitserinnerungen.
Ja, genau. Und so richtig zum Spieler bin ich dann mit Nintendo 64 geworden, also mit Mario 64 und Mario Kart und auch ein Spiel, was vielleicht da manche kennen, Snowboard Kids. Und um das würde ich dann wahrscheinlich vielleicht nochmal reden dann, weil das ist auch die Inspiration von meinem Spiel. Genau, und ja, damals, weil man halt wenig Zeit spielen durfte als Kind, hat es halt Jahre gedauert, bis man wirklich mal das Spiel auch durchgespielt hat. Genau, wenn man keine Speicherkarte hatte, dann hat das schon mal gedauert, immer wieder und immer besser zu werden und quasi zu speedrunnen, bis man irgendwann bis zu den Endcredits kommt.
Und die waren auch schwerer, oder, die Spiele?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht so Handholding, wie aktuell Spiele teilweise sind. Also es gibt natürlich dann schon Spiele aktuell auch, die so, weiß ich nicht, Dark Souls und so, wo es dann darum geht, dass es schwierig ist. Aber damals, finde ich, war das alles noch um einiges schwieriger. Auch die, ja, Kinderspiele eigentlich.
Ich kann mich noch erinnern, das war damals auch schwer, an Lösungsbücher zu kommen. Also man musste wirklich üben, um diese Spiele zu knacken.
Genau, Internet gab es ja so auch noch nicht. Und da fand ich immer recht lustig, wo sich so Gerüchte so am Schulhof dann verbreitet haben. Und das finde ich jetzt so, I don't know, ja, jetzt, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre später finde ich das extrem lustig, wenn man online so mitbekommt, dass so Gerüchte halt weltweit eigentlich waren teilweise. Das finde ich immer recht lustig.
Mhm. Hattest du damals dann eigentlich schon den Traum, ein eigenes Computerspiel auch zu programmieren und zu entwerfen oder auch mit Freunden eben diesen Traum geboren?
Ja, der Traum ist eigentlich relativ schnell auch gekommen, wie ich so Spiele gespielt habe. Ich fand das immer extrem faszinierend, einfach mit, ja, nur, weiß nicht, 5 Buttons und einem Joystick da alles machen zu können. Und ich habe mir irgendwie gedacht, irgendwie will ich selber gerne mal sowas designen. War damals auch sehr leidenschaftlicher Zeichner. Und ich weiß noch ein witziger Moment. Ich habe damals das Spiel Mario Sunshine bekommen für GameCube, nur hatte ich keinen GameCube. und da war noch so Booklets drinnen und da waren so ganz viele Artworks drin und dann habe ich einfach angefangen, dass ich quasi aus diesen Artworks, dass ich selber quasi Levels zeichne und so irgendwie Levels designe und irgendwie so, ja, keine Ahnung,
das war irgendwie so die ersten Schritte.
Ja, genau. Mhm. Aber ich habe irgendwie diesen Traum dann auch recht schnell wieder verworfen gehabt, weil ich natürlich wusste, ja, das sind ja hunderte Leute normal dabei, die so ein Spiel machen. Und das fand ich, ja, in Österreich hat man gar nichts gehört von der Spielentwicklung. Man wusste halt, ja, das kommt aus Amerika oder aus Japan bei Nintendo. Und ja, eigentlich recht schnell wieder verworfen, diesen Traum, bis dann irgendwann wieder zurückgekommen ist.
Ja, eben. Und du beweist ja, dass es jetzt auch in Europa möglich ist und hast mit Slope Crashers jetzt eigentlich deine erste Idee oder ist es deine erste? Ich weiß jetzt gar nicht. Zumindest bist du dabei, diese Idee umzusetzen.
Es ist meine erste große Idee oder ja, eigentlich die zweite große Idee. Die erste Idee war viel zu groß, wo ich dann wirklich so nach einem Jahr gesagt habe, okay, ich glaube, ich muss mal wirklich von Anfang an planen, wie viel da drin sein soll in so einem Spiel. Und habe auch in den letzten Jahren immer wieder ganz kleine Spiele gemacht, die so in einer Woche fertig waren oder vielleicht sogar in zwei Tagen, so in Game Jams oder so oder in Semesterprojekten. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich mal ein größeres Spiel und habe mir einen 2-Jahres-Plan sehr optimistisch zurechtgelegt. Den habe ich mich nicht gehalten oder halten können. Also es dauert jetzt schon ein bisschen länger. Aber ja, ich bin doch immer dabei und bald ist es auch fertig und es kommt diesen Winter raus.
Großartig. Wir freuen uns alle darauf. Johannes, bitte erklär uns und auch den Zuhörerinnen Slope Crashers. Um was geht es eigentlich? Was ist das Ziel von dem Spiel? Was möchtest du da auch vermitteln dadurch oder mit was soll es Spaß machen?
Ja, also bei Slope Crashers geht es um ein paar Tiere, die quasi Snowboard-Profis werden wollen. Und
ich habe Capybaras gesehen.
Ja, es gibt Capybaras, es gibt 8 oder 9 verschiedene Tiere in dem Spiel. Capybara ist sehr wichtig. Ja, genau. Und ja, die wollen halt Snowboard-Profis werden und es gibt aber einen Widersacher, der das nicht will und da geht es dann herauszufinden, wer das ist und was der gegen die Bande an Snowboardern hat und ja, wie man den besiegt und was man machen kann, um ja, durch das Spiel zu kommen und am Ende halt ein Snowboard-Profi zu sein. Und genau, und wie es zu der Idee kam, ja, ich bin einfach sehr leidenschaftlicher Snowboard-Spieler, nicht Snowboarder. Also habe ich auch schon mal gemacht. Ich kann mich erinnern, es hat mich eine Woche lang jeden Tag 300 Mal hingehauen, aber war cool, war lustig. Und so nach einer Woche kann man es dann. Aber ja, so Snowboard-Spiel habe ich immer gespielt. Also wie vorhin erwähnt, bei Nintendo 64 Snowboard Kids und das ist wirklich so die große Inspiration zu meinem Spiel. Das war auch so ein Snowboard Racer, so wo man einfach so verschiedene Pisten runterfährt und es gibt aber auch Items, so wie in einem Mario Kart. Und ja, sowas wollte ich irgendwie immer danach wieder mal haben, so ein Spiel gibt es aber nicht. Und dann habe ich andere Snowboard-Spiele gespielt und die waren auch immer spaßig und eben zum Beispiel die SSX-Spiele waren dann so mein zweites Highlight und gibt's aber auch jetzt schon über 10 Jahre nicht mehr. Und ich habe mir dann gedacht, ja, okay, ich probiere es halt einfach selber, so ein Spiel zu machen und halt meinen eigenen Twist draufzusetzen. Darum auch die Tiere und genau. Und auch noch andere Sachen, wie man kann in der Luft zum Beispiel einen Fallschirm aufmachen, wenn man will. Und dann kann man in der Luft ein bisschen herumgleiten oder einen Grappling-Hook benutzen, um dann über Schluchten zu schwingen und so. Also da ist noch viel mehr drinnen, aber genau, das ist das Spiel.
Also sozusagen der neue Rising Star unter den Snowboard-Spielen.
Exakt.
Sehr gut. Naja, nachdem ich ja früher sehr, sehr viel SSX gespielt habe, freue ich mich wahnsinnig auf Slope Crashers, besonders mit diesen Erweiterungen, eben mit dem Hook beispielsweise, gibt sich oder Fallschirm oder Paragleitschirm viele Elemente aus anderen lustigen Spielen, die ich gern spiele, die du eingebaut hast, wird sicher eine tolle Kombination.
Ich persönlich freue mich schon mega auf dein Spiel. Eine große Frage ist, auch vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie kann man sich so ein Game Development genau vorstellen? Was passiert da und wie fängt man überhaupt an?
Game Development setzt sich zusammen aus ganz vielen verschiedenen Disziplinen. Also ich finde, die größten sind eben Programmieren und ja, Art Skills, also 3D-Modellieren oder Sculpting und 2D-Zeichnungen machen. Ich komme eher aus der Programmiererrichtung, das heißt, ich habe ganz viel von dem Art, das Designen, das habe ich mir quasi dann selbst erlernen müssen und das ist auch ein Prozess, der sehr, sehr iterativ ist. Eigentlich alles daran ist iterativ. Am Anfang hat sich quasi nur ein Würfel über die Piste bewegt, die ich gerade irgendwie so in einer Minute zusammen gesculptet habe. Und man iteriert immer wieder und wieder drüber, bis sich halt quasi besser anfühlt, die Physik, oder bis die Modelle irgendwie besser aussehen und irgendwie in die Richtung halt langsam geht, wo man hin will. Ist auch irgendwie die Frage, wann hört man auf? Also wann ist es genug? Weil ich habe das Spiel, also wenn man wirklich alte Trailers anschaut, das hat ja ganz anders ausgeschaut. Und jetzt, also es hat sich wirklich so 3-4 Mal neu erfunden vom Artstil. Und jetzt bin ich halbwegs zufrieden damit, natürlich nie ganz, aber ich glaube, es ist inzwischen good enough und das nächste Spiel wird dann noch hübscher. Aber ich glaube, soweit passt es dann. Und ja, wie geht man so etwas an? Ich habe irgendwie eine interessante, zumindest haben mir andere schon gesagt, dass es irgendwie eine interessante Art ist, sowas anzugehen. Ich gehe immer das an, was mir gerade in dem Moment am meisten Sorge bereitet. Zum Beispiel am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ich habe keine Ahnung von Physik. Also, ich meine, ich hatte es in der Schule, aber irgendwie ist das so, ja, ist ein bisschen untergegangen. Das heißt, ich habe viel danach holen müssen. Das war das Erste, was ich angegangen bin. Das Zweite war dann zum Beispiel, wie kann ich jetzt aus nichts 10 verschiedene Welten raus, also modellieren? Ich habe keine Ahnung davon quasi, dann habe ich damit angefangen und ich bin immer weiter und weiter, immer das, was mir gerade in dem Moment am meisten Stress gemacht hat. Und genau, so bin ich das angegangen und so mache ich das noch immer.
Super, das heißt, das klingt eigentlich so, als könnte jeder ein Spiel programmieren, wenn man will und viel Ausdauer hat. Welche Technologien und Tools verwendest du dafür?
Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass jeder das irgendwie angehen kann. Speziell, weil, also ich verwende jetzt zum Beispiel die Unreal Engine und da finde ich besonders cool, dass man eigentlich wirklich gut auch in Programmieren reinfinden kann, weil man keine einzige Zeile Code schreiben muss, weil diese Engine hat so eine Technologie, wo man wirklich so visuell, fast wie wenn man nur so...
Drag and Drop.
Ja, Drag and Drop irgendwie und Kabel verbindet. So, es gibt so eine Node, wo steht Begin Play und wenn du da was einsteckst, dann wird das ausgeführt, wenn das Spiel startet. Oder, also das
so ein Baukastensystem.
Es ist ein Baukastensystem, genau. Also es ist natürlich trotzdem limitlos, wie halt Programmierung so ist. Und genau, also ich finde, da kann man richtig gut reinfinden in die Programmierung, weil man das wirklich auch sieht, wo gerade zum Beispiel, wo halt, ja, der Strom fließt, mehr oder minder. Also ich finde das richtig cool, da reinzufinden. Darum habe ich auch so gut reingefunden. Ich habe zwar Programmieren gelernt, aber so 100%ig verstanden habe ich es dann nicht, wie ich Spielentwicklung angefangen habe. Das war ja wirklich, ich habe 2015 mit der Spielentwicklung schon angefangen. Und dadurch aber habe ich es dann irgendwie so richtig gecheckt und habe auch, ist wirklich so ein Knopf aufgegangen, auch generell in der Programmierung. Also jetzt kann ich auch normal C++ programmieren, was da auch geht und es ist auch kein Problem, aber das war wirklich ein guter Einstieg. Und was ich auch noch benutze, ist Blender und zum 3D-Modellieren und zum 3D-Modelle anmalen, animieren und so weiter. Und ja, alles davon gratis. Also finde ich super.
Also jeder kann damit beginnen, oder?
Jeder kann damit beginnen. Man muss nicht irgendwie vorab Geld ausgeben und man kann einfach anfangen.
Du hast jetzt vorher erwähnt, Slope Crashers hat sich ein paar Mal neu erfunden. Welche Höhen und Tiefen hast du während der Entwicklungszeit erlebt?
Ja, also irgendwann war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann hier endlos viel Sachen dazufügen und es wird ja quasi nie fertig. Mein 2-Jahres-Plan war da schon voll, also ich war schon ein Jahr hinten quasi im Zeitplan und es war trotzdem noch kein Ende in Sicht. Und das war, glaube ich, der größte Tiefpunkt beim Projekt, so nach 3 Jahren, wo ich dann echt gedacht habe, okay, irgendwas muss ich jetzt aber entweder cutten oder, keine Ahnung, irgendwie einen Plan machen, dass das fertig wird. Und da war es dann schon so, weil ich war auch natürlich, ich habe das jetzt nie Vollzeit gemacht. Also das war auch immer neben Vollzeitjobs und so weiter. Und dann opferst du quasi so deine Freizeit auf und irgendwann fragst du dich halt, ja, warum mache ich denn das? Das ist kein Ende in Sicht. Und ja, genau, also das war eigentlich so der größte Tiefpunkt und ich habe dann auch wirklich einen Plan zurechtgelegt, um das quasi hinzubiegen und geschaut, wie ich das auch zu einem Produkt auch machen kann. Weil was bringt's, wenn ich da jetzt 5 Jahre reinstecke und dann weiß keiner davon und habe da auch wirklich meinen Marketingplan angefangen und habe Trailer gemacht, Social Media täglich Posts rausgehauen und
streamen tust du auch?
Genau, ich habe dann auch auf Twitch meinen Development-Prozess gestreamt Und das alles miteinander hat irgendwie dann eine nette Community aufgebaut, auch aus Speedrunners von den SSX-Spielen, die auch sehnlichst auf ein neues Snowboard-Spiel warten, und die waren super hyped von Anfang an und haben mir dann auch viel geholfen, Feedback zu geben und das Spiel zu formen. Und das nach und nach ist dann geworden, und dann habe ich auch viel Feedback bekommen über den Artstil und was man besser machen kann auf Twitch. Also wirklich andere Developer haben da so reingeschaut und gesagt, das ist mega cool, aber vielleicht kannst du das und das noch probieren. Und relativ schnell, also wirklich, das war ein Prozess von einem Monat, wo ich alles ein bisschen besser gemacht habe. So wirklich so jede Ecke im Spiel angefasst, ein bisschen hübscher gemacht. Und auf einmal hat es auch wirklich auf Social Media funktioniert. Also das war witzig, weil ich habe quasi dieselben Videos gepostet wie vorhin, nur hat es einfach besser ausgeschaut. Und dann haben voll viele Leute einfach gesagt, wow, das ist voll cool, sehe ich zum ersten Mal. Und dann ganz viele Follower bekommen. Und auch auf TikTok ist ja das Spiel dann mal so richtig eingeschlagen, wegen dem Capybara. Und dann der größte Höhepunkt war dann, also da war ich dann, okay, jetzt muss es fertig werden. Weil man will quasi ja, als Spieleentwickler will man sein Spiel auf so große Trailer-Shows bringen. Also die, man kennt vielleicht, eh bei der Gamescom gibt es zum Beispiel auch immer so eine Opening Night, wo ganz viele Trailer sind, oder auf der früher E3, die gibt es ja nicht mehr. Aber es gibt ganz viele solcher Events, so digitale Events, wo halt Leute reinschauen, also wirklich ein Millionenpublikum teilweise, und neue Trailer sehen von Spielen. Und da habe ich mich auch immer beworben, und wie das Spiel noch nicht so gut ausgesehen hat, auch immer schön Absagen bekommen. Und da habe ich auch immer gedacht, okay, ja, wird halt nichts, mag keiner. Und dann wie ich diesen einen Monat investiert habe, um es besser aussehen zu lassen, auf einmal habe ich eine Zusage bekommen von einem relativ großen Festival. Und das war dann im Sommer vor 2 Jahren, wurde das dann online präsentiert. Und da sind dann wirklich, ja, auf einen Schlag halt wirklich tausende Leute dazu gekommen und haben die Demo gespielt, haben mir Feedback gegeben und haben mir gesagt, dass sie es cool finden und dass sie es so gern mit ihren Freunden spielen und so weiter und so fort. Also da habe ich dann gewusst, okay, jetzt weiß ich, jetzt geht es in die richtige Richtung und jetzt geht es in Richtung Zielgerade.
Du hast dann natürlich auch wieder Motivation, weiterzumachen.
Ja, genau. Also das hat sehr, sehr geholfen.
Wie unterscheidet sich dann Slope Crashers jetzt eigentlich von anderen Spielen? Ich meine, Snowboard-Spiele hat schon lange keins mehr oder kein neues mehr gegeben. Somit ist es schwer, jetzt das zu vergleichen, weil sie eben nach 10 Jahren echt wieder mal ein neues Spiel in dieser Richtung ist. Aber wenn man jetzt sagt, okay, die Zielgruppe, die du adressieren möchtest, wer ist die Zielgruppe und was macht jetzt Slope Crashers so besonders und warum sollte man es jetzt unbedingt spielen?
Mhm. Ja, also es gibt auch andere Snowboard-Spiele, die sind aber immer Richtung Realismus gegangen, und ich will halt, ja, ich will einen Knopf drücken und damit 300 km/h die Piste runterfetzen. Und das hat im Moment kein anderes Spiel. Und man kann es aber auch, also ich spreche als Zielgruppe dann auch so ein bisschen so Kinder an. Also es ist ja ein sehr niedlicher Look und
Familien.
Ja, Familien, genau. Man kann sie ja auch gemeinsam spielen. Und genau, also andere vergleichen es halt recht schnell immer mit so einem Mario Kart oder Kart Racer. Und das ist ja auch völlig legitim. Es spielt sich halt komplett anders, weil es halt Snowboarden ist. Und Snowboarden ist auch ein bisschen schwieriger als Autofahren, finde ich.
Da haben wir wieder die Physik.
Ja, genau. Und also es ist jetzt nicht ganz so einfach wie zum Beispiel ein Mario Kart. Aber dafür ist da, also ich habe versucht, extrem viel Tiefe einzubauen. Mhm. Also man kann in dem Spiel richtig, richtig gut werden. Und ich habe auch schon Leute in der Community, die sind einfach unbesiegbar, auch für mich. Und ich habe das Spiel gemacht und ich kann nicht gewinnen gegen die. Die sind einfach viel zu gut. Also das finde ich halt, also das wollte ich unbedingt drin haben. Ich wollte ein Spiel auch für mich, also dass ich jederzeit spielen kann und trotzdem noch besser werde und nicht immer dann dasselbe mache und ja, mich langweile nach der Zeit.
Johannes, du kommst gerade von der Gamescom zurück und dort sind ja über 250.000 Besucher und Besucherinnen, also ein riesengroßer Andrang, aber der Gaming-Branche geht es eigentlich aktuell gar nicht gut. Ja. Letztes Jahr sind 10.000 Menschen ihre Arbeit in der Gaming-Branche losgeworden, heuer sind es schon 11.500 und das Jahr ist noch nicht einmal vorbei. Studios werden geschlossen und Entwicklungen von angekündigten Titeln werden sogar eingestellt. Andere Branchen sehen aber wieder die Chance, gute Talente aufzunehmen. Wie siehst du das Ganze?
Ja, genau. Also ich komme gerade von der Gamescom und ja, extrem viele Leute und extrem große, gute Stimmung. Und auch die Show drumherum war auch groß. Also viele Ankündigungen und einfach extrem viele Spiele, die da gezeigt wurden. Und du hast völlig recht, also der Branche geht es gar nicht gut. Also während Covid ist extrem ausgebaut worden, weil natürlich alle Leute auf einmal Zeit hatten, um Spiele zu spielen und nicht mehr raus durften. Und da haben natürlich die Firmen dann ganz viel eingestellt, ganz viele Leute eingestellt und einfach Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und danach, nachdem die Pandemie so vorbei war, ja, natürlich haben die Leute weniger Zeit zum Spielen und kaufen wieder normal ein und nicht mehr so viel. Und ja, jetzt muss halt wieder voll reduziert werden. Ist extrem schade. Und ich glaube aber, dass wir da so schon langsam Richtung Ende gehen von dem Ganzen, ja, wo die Leute entlassen werden müssen. Und aktuell ist es einfach, ja, durchhalten, bis bessere Zeiten kommen.
Was ja nach wie vor boomt, beziehungsweise auch immer größer wird, von meinem Gefühl her, sind ja diese E-Sports-Events, beziehungsweise generell Gamescom, Conventions, überall, wo jetzt Spiele eben auch präsentiert werden. Jetzt ist dein Game Slope Crashers ja auch eins, was Potenziale hat für E-Sports und einfach da wirklich in die breite Masse rauszugehen und aber so ein Event Fuß zu fassen. Ist das ein Traum von dir? Wie siehst du das?
Ja, Traum, der sogar schon in Erfüllung gegangen ist. Also es war in Juni, glaube ich. Also grundsätzlich war es letztes Jahr. So im November habe ich eine Mail bekommen, wo wer sagt, ja, hey, ich arbeite für diesen und diesen großen Streamer in Frankreich und wir würden gerne dein Spiel spielen, wir brauchen mal 300 Keys. Ich habe sofort in den Spam-Folder geschmissen, weil ich dachte,
300 Keys,
ja, genau.
Wow, das ist eine Menge.
Das ist viel.
Ich habe mir sofort gedacht, ja, natürlich arbeitest du für einen großen Streamer. Habe dann aber doch nochmal ein bisschen reingeschaut und auch geschaut, wo kommt die Domain her, wer hat die registriert und so weiter und bin dann draufgekommen, nö, das ist schon legitim. Und habe dann auch mit denen telefoniert und die haben dann gesagt, ja, wir haben so ich weiß gerade nicht, ob es Mai oder Juni war, das war die ZLAN in Frankreich und da haben sie mein Spiel auserwählt als eines von 10 und da haben, ich glaube es waren 200 Spieler und also wirklich so Streamer, E-Sportler und so weiter, haben diese 10 Spiele in einem Monat trainiert, um dann gegeneinander anzutreten und bis dann einer über ist, der, wo ich glaube so ein Preispool von 50.000 Euro war und einerseits cool, andererseits extrem stressig, weil das Announcement ging raus, hey, Slope Crashers ist Part von diesem Lineup an Spielen. Und dann war halt auf einmal so viele Spieler und Spielerinnen, die dann das ganze Ding halt auseinandergenommen haben. Weil da ist dann nicht mehr, hey, wir spielen eine lockere Runde, sondern ist halt E-Sports, wir wollen gewinnen. Und da muss jede Strategie gefunden werden, um sich irgendwie einen Vorteil zu erschaffen und ja, ganz schnell sind Sachen passiert, wo Leute wirklich in 10 Sekunden so eine ganze Strecke absolviert haben, weil sie irgendwie über das Gebäude drüber gesprungen sind, was ich gar nicht gewusst habe, dass es geht und so weiter. Also da war ein Monat dann Stress, dass ich alles fix, aber es hat dann gut hingehauen und es war auch extrem cool anzusehen mit so 3-Tages-Event, Live-Publikum von, glaube ich, 5.000 Zuschauern vor Ort und online auch über 100.000. Das war schon wild und habe ich davor auch nicht gedacht, dass mein Spiel wirklich ein E-Sports-Game sein könnte, aber da habe ich es dann gesehen, weil die waren super gut. Also das war wild.
Hast du zum Abschluss noch einen Rat oder einen Tipp, den du anderen geben könntest, die gerne ein Spiel programmieren wollen oder sogar ein Unternehmen in der Gaming-Branche gründen wollen?
Ja, genau. Ich würde es auf 2 Tipps erweitern. Der erste Tipp ist, einfach machen, also wirklich einfach anfangen, weil man muss halt einfach anfangen, um quasi zu entdecken, was man machen kann und bis halt auch die Kreativität dann wirklich so fließt, wenn man das so sagen kann. Und man merkt recht schnell, dass es gar nicht so schwierig ist, ein Spiel zu machen, sondern eher, wie definiert man, was macht man denn dann genau, wo zieht man denn eine Grenze und also wirklich, jeder kann anfangen und es macht auch extrem viel Spaß. Also ich kann da zum Beispiel empfehlen, mal einfach mit einer Gruppe Freunde oder so an den Game Jam teilzunehmen, weil das ist dann vielleicht ein Wochenende, das mal drauf geht, aber es macht ja Spaß. Und man kann auch wirklich in einem Wochenende eine Engine, so also wie Unreal oder Unity, so weit beherrschen, um zum Schluss ein kleines Spiel zu haben. Also das geht schnell, weil YouTube-Tutorials gibt es genügend. Und der zweite Tipp ist, trotzdem realistisch dabei zu bleiben. Also viele Leute haben die Idee, wir machen ein Spiel und dann machen wir groß Geld. Und ja, so funktioniert es halt jetzt nicht mehr. Vielleicht hat es mal so funktioniert, ich weiß es nicht. Kein Spiel ist wirklich ein Garant für Success. Und es geht wirklich viel darum, mach, weil es dir Spaß macht, und mach was, was noch nicht 3 Millionen andere Entwickler und Entwicklerinnen auch gemacht haben, sondern sei wirklich unique und einfach machen, aber trotzdem realistisch dabei sein und nicht wirklich das gesamte Sparte da reinbuttern, würde ich jetzt mal sagen.
Vielen Dank für die Tipps. Das war, glaube ich, jetzt zum Abschluss auch noch sehr wertvoll für viele Hörerinnen und Hörer. Auch für mich generell für das ganze Gespräch darf ich jetzt, so wie es Wolfgang Heimel normalerweise an dieser Stelle macht, wo wir ein bisschen einen Rollentausch heute haben, darf ich jetzt meine Learnings präsentieren nach dem heutigen Gespräch, und da gibt es mehrere. Also ganz zu Beginn ist gleich ein Learning entstanden, wo man denkt, das ist wesentlich, und zwar schon kleine Anreize wie Gameboy oder Spielekonsolen reichen aus, um einen großen Traum entstehen zu lassen. Schulwissen wie Physik ist auch für Gaming ein ganz wichtiges Asset. Kümmere dich um deine größten Sorgen zuerst. Also es ist auch eine bekannte Managementmethode mit Eat the Frog eigentlich vom Tagesablauf. Und ja, jeder kann Spiele programmieren. Jeder hat Tools, die vorhanden sind, großteils oder oft auch kostenlos. Jeder kann sofort beginnen, aber Achtung, Durchhaltevermögen und konkrete Planung ist wichtig. Es gibt auch eine Demo. Michael, da würde ich dich bitten, das noch vorzustellen.
Ja, genau. Und alle, die jetzt Lust auf Slope Crashers bekommen haben, die können natürlich die Demo vom Johannes runterladen. Auf Steam ist Slope Crashers schon verfügbar. Und der Johannes freut sich natürlich auch über ein Wishlisting.
Vielen Dank, lieber Johannes, für das tolle Gespräch. Vielen Dank auch Michael, dass du heute dabei warst. Ich finde, es war ein toller Einblick in dein neues Spiel Slope Crashers und eine sehr interessante Unterhaltung auch rund um das Thema Gaming und die aktuellen Herausforderungen der Industrie. Wir wünschen dir für deine Karriere und speziell für den Launch deines Spiels Slope Crashers alles Gute und viel Erfolg.
Ja, danke. War super, hier zu sein.
Das war somit die Folge 11 von Liebest Leo Podcast, den wir dir als kurze Unterbrechung unserer Sommerpause ausspielen dürfen. Wir sind ab September wieder zurück. Der Termin bleibt gleich. Immer am letzten Freitag im Monat kommt Leo mit einer neuen Folge. Das Setting rund um Leo wird sich allerdings mit der zweiten Staffel etwas verändern. Seid gespannt auf die Neuerungen. Meine ersten Gäste in der zweiten Staffel sind in der Startup-Szene bzw. im Startup-Umfeld sehr bekannt. Für diesen Auftakt habe ich Michael Altrichter und Bernhard Lehner eingeladen. Wir sprechen über Startup-Kultur in Österreich, Kooperationen, Investments und erneuerbare Energien. Somit darf ich mich verabschieden mit dem Wir sind Leo-Worten und bleibt neugierig und verbunden.